Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels.
Herzlich willkommen, Florian Graz.
Ja, danke, dass ihr hier seid. Bei der ausgefallenen Klimaanlage, wie wir schon gehört haben. Ja, ich möchte mich auch kurz vorstellen. Man schätzt mich meistens jünger als ich bin. Ich bin inzwischen schon 8 Jahre in Lenzing als Pastor tätig, genauso lang auch in meinem Job, der mir ein bisschen mehr Brötchen gibt als der Pastorenjob, im Bankwesen auch tätig. Das Verhältnis versuchen wir gerade ein bisschen umzukehren. Aber ich freue mich einfach, dass Gott mich gebraucht im geistlichen Dienst. Und so hat er es auch vor 10 Jahren hier machen dürfen, wenn ich nur in diesen Raum reinschaue. Weiß ich, dass ein paar der Sachen auf mein Praktikum vor 10 Jahren hier zurückgehen. Und ich weiß, dass Gott euch gebrauchen wird, in dem, was er für euch vorbereitet hat, in den vorbereiteten Werken, in denen wir hineingehen müssen. Und ich weiß, dass er das Gleiche bei mir tun wird. Die Romane hat es schon vorweggenommen. Bin glücklich verheiratet. Wir haben 2 kleine Kinder. Und die schlafen inzwischen schon. Ich freue mich dann, wenn ich wieder zurückkomme und in ein ruhiges Haus komme. Ja. Und als Gemeinde sind wir die Nachbargemeinde im Westen. Und da möchte ich nur ganz kurz eine Kleinigkeit erzählen. Der Fred hat mir gesagt, ich soll eine Dreiviertelstunde füllen. Also die Predigt ist jetzt kurz, also werde ich jetzt eine Viertelstunde über unsere Gemeinde reden. Nein. Aber nur Kleinigkeit, weil es ein paar wissen, wir sind gerade dabei umzuziehen von Lenzing nach Adnang-Buchheim. Das heißt, wir kommen ein bisschen näher zu euch. Das heißt, wer einmal vorhat, uns zu besuchen, in der Zwischenzeit wird es dann, also hoffentlich Ende des Jahres, wird es dann hoffentlich nur mehr eine halbe Stunde weg sein. Jetzt sind es um die 40 Minuten. Kommt ganz drauf an, ob Gott uns hilft, dass wir den einen Nachbarn, der uns noch versucht zu hindern, dass wir nach Adnang-Buchheim kommen, die Überzeugung gibt, dass er eh nichts mehr machen kann und dann früher schon seinen Widerstand aufgibt und nicht erst die Gemeinderatssitzung von Adnang-Buchheim darüber entscheiden muss, die eh vor hinter uns stehen. Also mit Ende des Jahres wird die Freikristengemeinde Lenzing zur Freien Christengemeinde Buchheim werden. Ja. Und in dieser Gemeinde diene ich und heute diene ich hier und Gott hat mir natürlich Wort für euch aufs Herz gegeben. Ganz besonders freut es mich heute, dass die Gemeinde Freizeit ist. Das heißt, alle die Spaßleute, die sind dort und alle, die es wirklich ernst meinen mit dem Wort Gottes, sind da. Nein, ich weiß, die meinen es auch ernst, aber ihr habt euch die Zeit genommen, um da zu sein. Und deswegen möchte ich euch mehr aus dem Wort Gottes sagen. Ich möchte euch auch ein kleines Hobby von mir vorstellen, nämlich ich fotografiere recht gern. Bei 2 Jobs und Kindern und so weiter bleibt viel zu wenig Zeit, um dem Hobby wirklich gut nachzugehen. Aber ich möchte euch einfach 4 Fotos zeigen, die ich mitgenommen habe. Daniela, kannst du die Fotopräsentation gerade zeigen? Okay, super. Unsere Flitterwochen haben wir auf Sardinien verbracht und dort sind wir in eine Tropfsteinhöhle gegangen. Daniela, das erste Foto bitte. Genau. Da in der Tropfsteinhöhle gibt es ganz viel Stalaktiten und Stalagmiten. Das ist wirklich unglaublich, wie das ausschaut. Ihr seht, es ist ein bisschen dunkel geworden, das Foto. Aber gewaltig, also ich glaube Nebula-Höhle oder so irgendwie, Cap Corso in Sardinien, super Höhle, müsst ihr euch einmal anschauen. Eine zweite Aufnahme, also ich bin nicht nur bei den Naturaufnahmen so mittendrin, sondern manchmal mache ich gern Makroaufnahmen. Und ich möchte euch einfach darstellen, dass so Staubmäuse, die man unterm Bett findet, durchaus attraktiv ausschauen können. Bitte das nächste Foto. Genau, also Staubmäuse unter dem Bett. Manchmal zieht es mich einfach irgendwo raus, mache eine Fototour, hab da vor kurzem einmal eine ganze Tour durch Adnang-Buchheim gemacht, unter anderem um ein paar Hintergrundbilder für unsere Lobpreispräsentation zu machen und Langzeitbelichtungen und einmal habe ich eben dieses tolle Foto gemacht von Adnang-Buchheim. Danke, Danke. Adnan Buchheim bei Neumond und Stromausfall. Und manchmal mache ich auch gern, also ich bin nicht so gut drinnen in Porträts machen, also lasst mich nicht zur Hochzeit rein, um euer Hochzeitsfotograf zu sein, aber ab und zu mache ich schon Porträts, so eben auch vom letzten Jugendcamp. Das, wie ihr unschwer erkennen könnt, das ist gemacht bei sehr starker Bewölkung und Straßenbeleuchtung ist auch ausgefallen. Und da versuchen gerade der Elias und der David mir davon zu laufen. Das ist gemacht, nachdem eigentlich schon Nachtreue ist am Jugendcamp. Aber ich habe sie erwischt, wie ihr seht. Ich habe sie erwischt. Gefallen euch die Fotos? Wunderbar, gell? Wunderbar. Mit diesem Einstieg in die Predigt wollte ich nicht nur ein bisschen Spaß haben, sondern ich wollte euch einfach also mit einem ganz einfachen Mittel illustrieren, wie eine Welt ohne Licht aussehen würde. Sie wäre schwarz. Sie wäre, wir würden uns vorkommen, als wären wir blind. Das, was wir hier da so rund um die Nase haben, das wäre nutzlos, wenn es kein Licht geben würde. Keine Form, keine Struktur wäre irgendwo erkennbar. Straßenverkehr wäre nicht vorhanden. Wie willst du den anderen sehen? Du kannst ihn erfüllen. Und diese Welt, sie wäre farblos. Genauer gesagt, sie hätte nur eine Farbe, schwarz. Und unsere Welt wäre wie tot, wenn es kein Licht gäbe. Und das nicht nur sinnbildlich, sondern tatsächlich. Sie wäre wie tot. Das wollte ich einfach als ein Beispiel geben, für die Macht des Lichts. Wenn es eine totale Finsternis gibt, also wirklich kein anderes Licht, wisst ihr, dann reicht ein aufglimmendes Streichholz und es kann von jemand, der normal sieht, aus 20 Kilometer Entfernung noch wahrgenommen werden. Totale Finsternis und ein Streichholz. So stark ist nur ein bisschen Licht, wenn die Dunkelheit so groß ist. Und Gott hat mir für euch das Wort aufs Herz gegeben, wo es eben auch um Licht geht. Es ist ein Wort von Jesus, also Neues Testament, und ein Teil einer Reihe von Eigenaussagen von Jesus über sich selbst. Die sogenannten Ich-Bin-Worte. Schon jemand gehört von euch? Ich-Bin-Worte? Ja? Passt, die ganz Heiligen, okay. Passt, da drüben auch? Naja, ja, einer passt, super. Und ich möchte eine kurze Einleitung euch geben in diese Ich-Bin-Worte, weil es sind ganz spezielle Worte. Du denkst da vielleicht, spezielle Worte. Du denkst da jetzt gerade nur, ich bin ohne Plan. Was kann so speziell daran sein, wenn jemand sagt, ich bin... Und zwar die ganz eigene Art und Weise, wie Jesus es gesagt hat. Und was die Juden sofort verstanden haben, was damit mitgemeint ist. Im Griechischen bräuchte man eigentlich nur als ein Verb sagen und die Personform ist schon mit drinnen. Aber es gibt auch extra Personalpronomen. Wenn man die noch dazu gibt, ist es eine Betonung. Und bei jedem einzelnen dieser Ich-Bin-Worte, die Jesus im Johannesevangelium gibt, 7 oder 8 Stück, ich weiß jetzt nicht genau. Okay. Diese Ich-Bin-Worte sind immer in der Form ich bin. Ego Emi. Genau. Ich bin. Und jeder Jude, der das gehört hat, denkt, also das ist sofort eigenartig für die Leute, wenn jemand so etwas macht, weil sie auf etwas anderes zurückdenken, nämlich in die Zeit von Mose, als Gott dem Mose begegnet ist. Und er gefragt hat, wann ich jetzt so nach Ägypten gehe, was soll ich sagen, wer du bist? Und Gott hat gesagt, ich bin der, ich bin. Und die Juden haben sofort verstanden, dass das in irgendeiner Form ein Selbstgottesanspruch ist, was Jesus da gemacht hat, mit diesen Ich-Bin-Worten. So viel zum Hintergrund dieser Worte, wieso die so speziell sind. Und mit diesem kleinen Hintergrundwissen hören wir jetzt das, was Jesus im Johannesevangelium Kapitel 8 in Vers 12 sagt. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Diese Worte werden gesagt in dem Hintergrund, dass Jesus gerade auf dem Laubhüttenfest in Jerusalem war. Und in diesem Fest hat Licht unter anderem eine zentrale Rolle. Wer weiß, was im Laubhüttenfest gefeiert wird, noch immer? Genau gesagt, die Wüstenwanderung. Also und dass Gott sie begleitet hat und sie in dieser Zeit in Laubhütten, also keine feste Wohnstätte gehabt haben, das wird damit gefeiert und gleichzeitig eben, wie Gott sie da behütet und bewahrt haben. Inwiefern diese ursprüngliche Bedeutung noch heutzutage wahrgenommen wird, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall der Hintergrund dieses Festes. Und im Laufe der Zeit sind unterschiedliche Traditionen, wie bei vielen religiösen Festen, dazugekommen. Und eine dieser Traditionen, die dazugekommen ist, ist, dass im Tempelbezirk, da gibt es ja den Tempel, dann den Vorbereich und dann den Vorhof der Frauen. Und in den Ecken von dem Vorhof der Frauen sind 4 Leuchter aufgestellt gewesen, die immer daran erinnert haben, und zwar an die Feuersäule Gottes, wie in der Nacht, in der Dunkelheit, Gott das Volk Israel geführt hat, wenn sie wieder von einem Ort zum nächsten gezogen sind. Und wie Jesus diese Worte sagt, ist er entweder beim Tempelbezirk oder ganz in der Nähe davon. Das ganze Fest ist einfach ein Symbol für die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes. Und Licht spielt da eben auch eine wichtige Rolle in diesem Fest, besonders bei den Feierlichkeiten am und rund um den Tempel. Und Jesus spricht wahrscheinlich eben während diesem Fest oder ganz kurz danach die Worte, die ich euch gerade vorgelesen habe. Und Johannes überliefert vorerst nur diesen einen Satz zu diesem Thema. Und Jesus, er wird mehr oder weniger von ihnen unterbrochen, aber er nimmt dann dieses Thema ganz praktisch erneut später wieder auf und ich werde auf das auch noch zurückkommen. Licht und Finsternis. Das ist eine Metapher, ein bildlicher Vergleich oftmals für Gut und Böse, für Leben und Tod und noch für einiges mehr. Und Jesus verwendet hier diese Metapher. Er spricht ja auch von der Finsternis in diesem Ich Bin-Wort. Er verwendet diese Metapher ganz bewusst und wendet sie auf sich an. Ich bin das Licht und mit mir verwandelt es nicht in der Finsternis. Ich bin das Licht. Er macht es hier ganz bewusst, um etwas anzudeuten, was mit ihm kommt bzw. gekommen ist. In diesem Fest im Vorhof der Frauen ist auch viel getanzt worden. Es ist ja ursprünglich die Gegenwart der Herrlichkeit Gottes im Tempel gefeiert worden, dass Gott sich auch den Tempel ausgesucht hat als seinen Ort der Gegenwart, als seine sichtbare Wohnstätte. Und ich frage mich, wie da dieses Fest so war, ob sich diese Tanzenden und Feiernden eigentlich noch des Ursprungs bewusst waren. Ich mache jetzt eine kleine Schleife. Es war nicht einfach nur irgendeine Feier, sondern es war eine Feier mit eigentlich einem tieferen Hintergrund. Oder eben nicht mehr. Je nachdem, wie die Leute das gesehen haben. Und manchmal passiert es auch bei uns, dass irgendwo eine Tradition reinkommt, die nach und nach vom Inhalt entleert wird, inhaltslos wird. Oder es kommt eine ganz andere Bedeutung rein. Ich möchte euch ein paar Beispiele aus der heutigen Zeit bringen, wo es auch um Licht geht. Ihr kennt die Tradition der Adventskerzen, beziehungsweise sogar des Adventskranzes. Und das ist auch keine biblische Tradition. Wir feiern sie trotzdem in unseren Gemeinden Und es ist auch gut so, dass wir sie feiern, wenn wir sie in der eigentlichen Bedeutung feiern. Es ist nämlich ein Gedenken an Jesu Geburt. Ein Hinweis darauf sollen diese Lichter sein, durch das je mehr Lichter wir anziehen, dann das letztendliche Licht der Welt, nämlich Jesus Christus, geboren wird. Für die allermeisten ist es nur mal der Countdown. 1, 2, 3, 4. Und dann steht das Geschenkewagerl vor der Tür. Eher so in die Richtung. Und wenn ich mir vorstelle, eben, was der Kommerz mit Weihnachten gemacht hat, das ist für so viele Leute ein wichtiges Fest, mit dem mit Religion überhaupt nichts am Hut haben. Und sie stehen so drauf. Ich stehe auf Weihnachten, aber weil ich weiß, was ich feiere. Und so kann es immer passieren, dass irgendwelche Traditionen reinkommen in Feste und der eigentliche Inhalt verschwindet, ersetzt wird durch neue Inhalte, die gar nicht mehr wichtig sind. Und was passiert, wenn eine Tradition, die eigentlich auf das Licht Gottes, in dem Fall die Feuersäule, hinweisen soll, ihren Inhalt verliert? Es wird ein Festl, aber kein wirkliches Fest für Gott mehr. Es kommt Finsternis hinein. Und dort, wo eigentlich das Licht Gottes scheinen soll, wo das vermisst wird, ist die Finsternis allumfassend, nimmt angefangen. Das Licht, wo das Licht fehlt, ist Finsternis. Wie ihr ja an diesem schönen Foto von Elias und David seht. Gott möchte unsere Augen öffnen und uns aus dem Gefängnis der Finsternis befreien. Und das kann er nur, indem Jesus das Licht unseres Lebens ist. Das klingt jetzt so einfach, banal, Kindergottesdienst für die 4- bis 6-jährigen Lektion, aber das ist sowas Universales, das trifft es nämlich. Weil wenn man diese Botschaft genau eben anschaut, dann weiß man, dass alles auch eben vom natürlichen Licht her, von Gott her kommt. Ich könnte jetzt so viel über das reden, aber weil ich da gerade was anderes vorbereite, aber es ist diese Botschaft davon, dass Gott das Licht der Welt ist, ist eine universale und nicht nur vergeistlichte Botschaft. Gott, er möchte unsere Augen öffnen und uns aus diesem Gefängnis befreien. In Jesaja 42, 6 bis 7 steht, ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Es sagt davon Menschen, die von dem Licht Gottes ergriffen sind. Was für eine Berufung sie haben, weil sie selber erleuchtet worden sind von dem Ursprung allen Lichts, von Gott, dass sie fähig werden, Menschen herauszuführen und hinzuführen, auch zu Gott. Wer von uns glaubt, dass wir Menschen dumm sind? Dumm. Ja, manchmal könnte man wirklich glauben, wir sind dumm. Aber grundsätzlich sind wir eigentlich nicht dumm. Wenn wir wissen, dass uns etwas nicht gut tut, dann will man das normalerweise nicht. Das heißt, wenn es auch darum geht, dass wir irgendwo Licht für unser Leben suchen, irgendwann, oder anders formuliert, einen Sinn für unser Leben suchen, irgendetwas, was unserem Leben ein bisschen aufleuchtet, dann wählen wir nicht bewusst etwas, was uns nicht gut tut. Sondern wir suchen irgendwas, was uns gut tut. Und es gibt viele Lichtgestalten auf dieser Welt, die uns irgendwo ein bisschen erheben oder ein bisschen Erkenntnis aufzeigen, unser Leben in irgendeiner Form Sinn geben. Und wir Menschen sind nicht dumm, aber wir sind manchmal in dieser Hinsicht ein bisschen wie gewisse Insekten, die von Licht angezogen werden. Oh, ein Licht. Und schon werden wir irgendwie dorthin gezogen. Aber wenn das nur der Autoscheinwerfer ist, der mich gerade gleich zerklatschen wird. Aber in irgendeiner Form werden wir angezogen von Sachen, die ein Licht zu bringen scheinen und gehen dorthin. Ich habe zuerst schon erzählt, ich arbeite in einer Bank. Wenn du eine Woche dort gearbeitet hast, dann weißt du, dass sowohl arm als auch reich das Licht des Konsums gern mag. Dass etwas zu haben, zu besitzen, zu haben, zu wollen und dann auch zu können, oftmals eben ein gewisser Glücksbringer im Leben ist. Die Glücksforschung weiß, dass solche Sachen tatsächlich Befriedigung bringen, an Hochheben für eine kurze Zeit. Ein anderes Ersatzlicht haben wir gerade erlebt. Die Fußball-WM. Oh, wie viele Leute sich da gebadet haben im Strahlen der französischen Mannschaft. Meine Frau, wie sie behauptet hat, dass sie eigentlich schon seit mehr als 10 Jahren immer zu ihr geholfen hat und dass sich diese Treue ausgezahlt hat. Und wie der Griezmann unter Mbappe so toll gespielt hat und sie und die anderen alle umtänzelt haben. Kein Wunder, dass die eben Weltmeister geworden sind. Klar tut einem das gut, wenn man ein Fan der französischen Mannschaft ist. Und es gibt dann eine gewisse Zeit ein freudiges Herz. Ein anderes Ersatzlicht möchte ich euch weiter sagen. Wer von euch geht gern wandern? Gibt es ein paar schöne Wanderungen, die man so gehen kann, auch hier in der Gegend. Vor 10 Jahren habe ich eine ganz schöne Wanderung mit ein paar jungen Erwachsenen hier aus der Gemeinde gemacht. Habe ich noch schöne Erinnerungen dran. Und eine Wanderung, und das kann ein volles Herz erfreuen, wenn man nicht gerade in einen argen Regenschau kommt, aber im Normalfall wählt man sich das ja aus. Und man erfreut sich an der Schöpfung. Und so viele Leute erfreuen sich an dem, was sie da sehen, was sie erleben. Die Touren, die sie gehen, die Endorphine, die sie ausschütten dabei, dass sie den Schweiß auch daheim wieder runterwaschen können. Und viele von denen, die sich an dem erfreuen, vergessen ganz nach Römer 1, dass alle Schöpfung auch auf den Schöpfer hinweist, das eigentliche Licht, der das alles geschaffen hat. Egal mit welchen Ersatzlichtern, die wir uns im Leben schaffen, ich sage nichts, dass diese Sachen dass diese Sachen schlecht waren. Nur die Frage ist eben, was steht im Zentrum? Gehen wir auf das Ursprüngliche zurück. Also nur mit diesen Ersatzlichtern tappen wir im Dunkeln, weil wir dann die ultimative Quelle des Lichts auslassen. Ganz eben nach dem Eingangsbeispiel. Gott gab dem Griezmann und dem Mbappe die Fähigkeit, so gut Fußball zu spielen. Gott ist der Schöpfer, ohne den es keine Schöpfung gäbe. Und Gott gibt die Fähigkeit, Geld zu verdienen und dir damit etwas für dein Leben leisten zu können. Jesus, er bezeichnet sich in der Hauptbibelstelle für heute als das Licht der Welt. Und es ist nicht nur eine kühne Behauptung, er ist es. Und was will uns Jesus damit sagen, wenn er von sich als das Licht der Welt spricht? Und ich könnte noch lange in dieser Metapher irgendwo hängen bleiben, aber ich möchte es langsam eben konkreter machen für unser Leben. Es geht mir darum, den Sinn dahinter zu ergründen und was das für uns bedeutet, für dich, für mich. Ich versuche es einmal zum Erklären mit einem Sprichwort, das wir haben. Da geht jemandem ein Licht auf. Wenn du Jesus in deinem Leben zum Zentrum machst und zum Zentrum all deines Überlegens, dann geht dir ein Licht auf, das heißt, du verstehst etwas, eine fundamentale Wahrheit wird dir aufgetan, wenn du Jesus wirklich zum Zentrum deines Denkens machst. Jesus in unserem Leben macht uns alle möglichen Sachen, die uns vorher vielleicht unverständlich waren oder die uns davor so große Lichter erschienen haben in unserem Leben, er lass den wirklichen Maßstab uns erkennen. Wo stehen wir? So wie das Licht diese gegenständliche Welt sichtbar macht, macht Jesus auch alle geistlichen Realitäten der Welt und unseren persönlichen geistlichen Zustand sichtbar. Als Jesus davon gesprochen hat, dass er das Licht der Welt ist, ist er bei der Ausführung dieses Satzes gestört worden. Er hat nicht mehr weiter darüber geredet. Er hat es getan, dass er das Licht der Welt ist. Er macht es ganz praktisch in Kapitel 9. Zeigt er, dass er das Licht der Welt ist. Nämlich er heilt einen Blinden und gibt ihm das Augenlicht. Und er zeigt sich so als der tatsächliche Lichtgeber. Und diese geheilte Blinde hat nicht nur dann ein Augenlicht, sondern er erkennt, wer Jesus ist. Und lädt ihn ein in sein Leben. Und sein Licht, Jesu Licht, scheint dann auch in seinem Herzen. Er erkennt Jesus als den verheißenen Retter für Israel. Und egal, wer ihn da angefeindet hat, hey, er hat es erkannt. Und egal, was du redest und mit was du mir drohst, ich bleib dabei. Jesus ist das Licht. Der war kühn, dieser geheilte Blinde. Er war kühn, wie er wirklich erkannt hat, wer Jesus ist. Und was ihm auch angedroht worden ist von den Pharisäern, wann er das öffentlich bekannt macht, was Jesus mit ihm gemacht hat. Er erkennt, dass er nicht nur der Retter für Israel ist, sondern dass Jesus der ist, der die Sünde der Welt wegnimmt und seine Sünde wegnimmt und unsere Sünde, deine und meine, wegnimmt. Jesus spendet ihm in zweifacher Art und Weise Licht. Ich möchte nochmal Johannes 8,12 lesen. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und es geht darum, dass wir dieses Licht des Lebens, Jesus, haben. Und das heißt nicht, dass wir irgendwann in unserem Leben einmal eine Entscheidung für Jesus getroffen haben und jetzt weiß ich, dass Jesus mich errettet hat. Halleluja, das ist wahr. Aber in diesem Haben, die Zeitformen im Griechischen, die haben andere Bedeutung. Da geht es nicht um Zeit, sondern um wie etwas gemacht werden soll. Und dieses Haben bedeutet entweder kontinuierlich oder wiederholend. Oder mit anderen Worten, du musst immer in diesem Licht bleiben. Du musst immer Jesus im Zentrum haben. Und wenn du es nicht bewusst machst, wird er verschoben. Nimmt etwas anderes diesen Platz ein. Es geht darum, wirklich ihn im Zentrum zu haben, ihn als Licht zu haben. Und Licht steht hier einfach für das Leben. Jesus, er möchte dir das Leben geben und dein Leben in Fülle. Und er kann dir das nur geben, wenn er das Licht in deinem Leben ist. Und zwar das ultimative im Zentrum stehende Licht, das alles andere erst in richtigen Licht scheinen lässt. Licht ist ja schon ganz praktisch im natürlichen Lebensspender. Schauen wir unsere Sonne an. Was wäre auf der Erde, wenn es die Sonne nicht geben würde? Gar nichts. Ein Furz. Ohne die Sonne gäbe es kein Leben. Und nicht nur im Natürlichen, sondern auch im Geistlichen ist es so. Ohne Jesus kein Leben. Es ist eine ganz einfache Gleichung. Ohne Jesus kein Leben. Und ohne Jesus kein gesegnetes Leben. Er ist nicht nur als der Anfang der Schöpfer, der Geburtshelfer unserer Sonne, sondern er möchte ganz praktisch auch im geistlichen Leben dir sein wunderbares Leben geben und zeigen. Und was sagt die Bibel noch zu diesem Thema? Und da möchte ich einen Vers aus einem Psalm lesen, nämlich Psalm 36, Vers 10. Denn bei dir ist der Quell des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Wenn du dir den ganzen Psalm durchlesen wirst, so ist das, wirst du merken, dass das, wie so oft in den Psalmen, eigentlich immer zweimal hintereinander das Gleiche mit anderen Worten und ergänzend ausgesagt wird. Das sind nicht zwei Aussagen, sondern das ist eine Aussage. Denn bei dir ist der Quell des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Das hängt zusammen, dass er als Gott, als das Licht, auch das Quell des Lebens ist. Und frage mal einen Physiker, wie es zum Leben gekommen ist, Licht spielt eine große Rolle dabei. Das Gute für uns ist, wir brauchen nicht mehr darauf warten, dass Jesus sich als das mächtige Licht der ganzen Welt offenbart. Die Kreuzigung und die Auferstehung ist schon vorbei. Er kann ganz praktisch in deinem Leben dir das zeigen, so wie den Blinden, wie wir in Johannes 9 sehen, dass er das Licht des Lebens ist. Jesus, er zeigt uns Gottes Sicht auf die Welt. Wenn du dich gefragt hast, was Gott in einer Sache eben meint, dann bitte Jesus darum, dass er dir das klar macht, dass er dir das in seinem Licht sagt, dass er dir das aus seinem Wort heraus eben auch sagt. Und wirklich wie so ein Scheinwerfer, dir ein Bibelvers groß gemacht wird und du weißt, Gott, das ist es. Ja, in Johannes 1, Vers 4 bis 9 wird beschrieben, wie Jesus dieses Licht der Welt ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Was hat die Licht mit der Finsternis zu tun? Das Einzige, was die Finsternis damit zu tun hat, ist, sie muss Platz machen. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glauben. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Und wenn wir unter diesen Blickwinkel, was Johannes ganz am Anfang über Jesus als das Licht dieser Welt sagt, wenn wir da nochmal diese Ich-Bin-Worte anschauen, dann wissen wir, es wird persönlich. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Bitte mal jeder Mensch aufzeigen. Du bist gemeint. Jeden Menschen erleuchtet. Er möchte dein Licht sein. Und zwar wirklich im Zentrum. Nur so wirst du wahrhaftig erkennen, wie die Sachen gemeint sind. Und da er das Licht ist, wirst du erst richtig erkennen, was Sinn und Ziel deines Lebens ist. Er möchte uns mit sich erleuchten, weil er ja das Licht ist. Er möchte in dir groß werden. Und wenn du das zulässt, dann werden wir im Verhältnis zu Jesus wie Sonne und Mond. Der Mond leuchtet nicht. Er wird beleuchtet und strahlt dann das ab. Der Mond leuchtet nicht, sondern die Sonne leuchtet ihn an. Und genauso ist es mit unserem Erleben. Wenn die Menschen uns ansehen, unser Leben ansehen, die Art und Weise, wie wir einfach unser Leben führen, dann werden wir nicht wir irgendwie zu einem Irrlicht, dass sie dann uns so viel anschauen, sondern mit dem Mondverlauf, wie viel Anteil vom Mond gerade beleuchtet ist, ist es ein Hinweis darauf, dass irgendwo da eine Lichtquelle ist, die ihren Standpunkt ändert. Beziehungsweise die Lichtquelle nicht, sondern in dem Fall ist es der Mond, ja. Aber es schaut für uns eben so aus. Und das heißt, der Mond ist ein Hinweis auf die Sonne. Und genauso wird dein Leben, wenn du Jesus in deinem Leben strahlen lässt, ein Hinweis auf Gott. Wenn Jesus im Zentrum ist, ist es leicht, Menschen zu Jesus zu führen. Das ist aber nur ein kleiner Aspekt von dem, was es heißt, dass Jesus in deinem Leben leuchtet. Weil viel wichtiger ist es, dass du jede Entscheidung aus seiner Wahrheit heraustriffst. Nicht jeder rennt mit geistlich offenen Augen herum. Es ist etwas, was wir erlernen müssen, dass wir erkennen müssen, wo gerade Gottes Wahrheit in unser Leben hineinstreut und was das für uns bedeutet. Genauso wie der Blinde nicht sofort wahrscheinlich alle Kontraste gesehen hat, alle Farben richtig einordnen hat können, Schwierigkeiten gehabt hat, mit dem, was er jetzt sieht, da das gut zu koordinieren. Da hat er sich vielleicht sogar als Blinder noch leichter getan, aber das hat er sicher schnell heraus gehabt, weil er dann das Licht gehabt hat. Und genauso geht es bei uns darum, dass wir, wenn wir Gottes Worten erkennen, vielleicht haben wir uns ein bisschen am Anfang schwer, es anzunehmen, aber wenn wir dann in ihnen wandeln, in diesen Wahrheiten, werden sie uns groß und wir werden besser durch dieses Leben gehen. Wir müssen alle Ersatzlichter beiseite schieben, die irgendwie versuchen, den Platz einzunehmen, wo Jesus ist, nämlich in der Mitte. Ich möchte ein bisschen noch was von diesem Blinden lesen in Johannes 9. Johannes 9, Vers 39. Und Jesus sprach: Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Jetzt denkt ihr euch gerade, ist das nicht gerade das Gegenteil von dem, was wir die ganze Zeit geredet haben? Na, er will damit sagen, dass manche Leute es denken. Sie haben voll den Durchblick und sind voll daneben. Aber Jesus hat diesen Blinden wirklich die Augen geöffnet und er sieht die Wahrheit. Geistlich Blinde dürfen sehen, wenn Jesus ihre Augen auftut. Im gleichen Kapitel ganz am Anfang, Vers 4 und 5. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und Jesus, er ist weiterhin das Licht der Welt, weil er ist weiterhin durch den Heiligen Geist in dieser Welt, wo wir jetzt ganz weit eben ausschwenken, was ich nicht mache, sondern nur kurz erwähne. Er möchte dass sein Licht groß strahlt durch uns. Wir sind lauter Monde hier. Er spricht hier schon an, die Zeit, wo er als das Licht der Welt direkt auf Erden physisch ist, sie wird enden. Aber der nächste Schritt ist es, dass er das Licht der Welt in seinen Nachfolgern zu scheinen anfangen lässt, durch den Heiligen Geist. Und es fängt damit an, dass er uns alle Missetaten und Schuld vergibt. Er hat uns das ewige Leben geschenkt und das Licht Gottes strahlt hell. Und wir erhalten eine andere Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wer sich von euch nur gut an das erinnern kann, wie du dein Leben Jesus anvertraut hast. Ob du vielleicht sogar dir auf einmal gedacht hast, alles ist bunter, brillanter und klarer. Es kann bei manchen Leuten wirklich so physische Auswirkungen gehabt haben, dass sie tatsächlich das so wahrgenommen haben, wenn Jesus in ihr Leben hineinkommt. Meine Frage ist, ob du das Licht wählst. Wählst du das Licht? Wählst du Jesus? Er ist das Licht, er schenkt Vergebung und ewiges Leben. Stellt euch mal vor, ihr habt einen ganz großen Raum und ihr seid beleuchtet und ihr habt nur ein einziges großes Licht. Wo tut ihr dieses Licht hin? In die Mitte, ja? In die Mitte. Wenn du ein Licht hast, das in der großen Finsternis hineinstrahlen soll, dann muss das in die Mitte gegeben werden. Und vor Jesus war unser Leben zum Wegschmeißen. So sagt es die Bibel. Der Paulus benutzt noch ein viel ärgeres Wort dafür, was sein Leben davor war. Aber es war eigentlich zum Wegschmeißen eine große Finsternis. Aber damit dieses Leben erstrahlen kann, muss Jesus in die Mitte. Und ich möchte euch heute dazu auffordern, wenn du merkst, Jesus ist nicht mehr in der Mitte deines Lebens, dann möchte ich dich dazu auffordern, dass du neu überdenkst und ihn darum bittest, sei du die Mitte meines Lebens. Sei du das Zentrum meines Lebens. Jesus, er möchte die Mitte sein. Das heißt, raus mit allen Ersatzlichtern. Und ich weiß, dass heute nur die ganz super Heiligen da sind. Haben wir eh schon ganz am Anfang festgestellt, dass die ganz Lustigen auf der Gemeindefreizeit sind. Hier nur die super Heiligen. Aber es kann sein, dass jemand da ist. Du bist halt nur deswegen da, weil der Freund dich schon 100-mal darum gebeten hat, dass du mal mitkommst. Bei meinem Papa war es so. Er hat ein Versprechen meiner Mama gegeben, dass er irgendwann einmal mitkommt zum Gottesdienst. Und er ist mitgekommen und Gott hat ihn erfasst mit seinem Licht. Deswegen möchte ich gerade jetzt die Gelegenheit geben, wo du davon gehört hast, wer Jesus ist und was er mit einem Leben macht, wenn du ihn hineinlässt, möchte ich dir die Gelegenheit geben, dass du sagst, ja, ich möchte, dass Jesus das Licht meines Lebens wird. Er möchte, dass er mir wirklich den Sinn meines Lebens zeigt. Wenn du gerade da bist und spürst, dass Jesus an deinem Herz pocht, dann mach bitte kurze Handzeichen. Passt, dann gehe ich davon aus, dass wir einfach unter uns sind, dass jeder schon Jesus als das Licht des Lebens hat in seinem Herzen, mindestens vor vielen Jahren eingeladen, aber ich möchte, dass du jetzt für dich selber überprüfst, ob er noch wirklich das Zentrum ist oder irgendeine religiöse Tradition, ein Mischwerk, ein Beiwerk. Ich kann dir nur sagen, nur wenn er im Zentrum ist, wirst du den vollen Segen deines Lebens erfahren. Er hat dich geschaffen, er hat alles geschaffen. Er weiß am besten, was für dich ist. Du brauchst nicht glauben, dass irgendwas anders dann besser sein kann, weil er dich so gut kennt. Und während du dich da selber überprüfst, vielleicht sagst du, okay, ich möchte ganz bewusst Gott etwas hingeben, dann sei so frei, komm mal nach vorne und ich und die Gebetshelfer, die bereitstehen, wir werden gerne da mit dir gemeinsam beten, dass Jesus wieder für immer und für alle Zeit das Zentrum deines Lebens ist, dass du das Licht des Lebens hast. Wir haben das Licht des Lebens, Jesus. Also lad mal ihn ein, in allen Punkten das Zentrum zu sein.
Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wels.at.